Alle Vögel fliegen hoch, alle Schafe fliegen hoch, alle Engel fliegen hoch. Von Leonora Carrington und Ulrike Hage.
Zu der Zeit, als ich eine Debütantin war, ging ich häufig in den Zoo. Ich ging so oft dorthin, dass ich die Tiere besser kannte als gleichaltrige Mädchen. Zweck meiner täglichen Besuche im Zoo war es, den Menschen zu entfliehen. Das Tier, das ich am besten kannte, war eine junge Hyäne. Und sie kannte mich. Sie war überaus intelligent. Ich brachte ihr Französisch bei. Und sie lehrte mich dafür ihre eigene Sprache. Auf diese Weise verbrachten wir viele angenehme Stunden miteinander. Sie war überaus intelligent.
Parlez-vous français?
Dites pas trop du jeu de bon.
Parlez-vous français? Je bue très fort, n'est-ce pas? Mais bon, et aussi je ne mange pas des gâteaux.
The queen of hearts, she made some tarts all on a summer's day. The knave of hearts, he stole the tarts and took them clean away. Score. The knave of hearts brought back the tarts and vowed he'd steal no more.
Leonora es una persona extraordinaria y fuera de lo común. Desde hace muchos años fuma y fuma tanto que pienso que un día se va a evaporar con el humo del cigarro. Leonora ist eine außergewöhnliche und ungewöhnliche Persönlichkeit. Seit vielen Jahren raucht und raucht sie so viel, dass ich glaube, dass sie eines Tages zu Zigarrenrauch verdampfen wird. A ruthless English intellectual, in revolt against all the hypocrisies of her homeland. Against the bourgeois fears and false moralities of a conventional background and sheltered upbringing. Cuando la conocí, en la primavera de 1944, en la costa de Acapulco, Me pareció una mujer altiva, frágil, inteligente, pero ligeramente arrogante.
Sie haben doch bestimmt die heimtückische Absicht gehabt, wie eine gewisse tibetanische Prinzessin, die Mätresse eines Königs, auszusehen, der von den düsteren Ritualen des Böen beherrscht war, die zum Glück schon in der ältesten Antike verloren gegangen sind, nicht wahr? Ich zögere ein wenig in Gegenwart der Damen von den abscheulichen Taten der grünen Prinzessin zu erzählen. Es mag genügen zu erwähnen, dass sie unter mysteriösen Umständen starb, über die im fernen Osten noch verschiedene Legenden im Umlauf sind, die einen behaupten. Sie haben doch bestimmt die heimtückische abgehabt, wie eine tibetanische Prinzessin eines Königs auszusehen, der von den düsteren Ritualen des Böen beherrscht war, die zum Glück schon in der Antike verloren gegangen sind, nicht? Ich zöge ein wenig in Gegenwart der Damen von den Abscheutat der grünen Prinzessin zu erzählen. Es mag genügen zu erwähnen, dass sie unter mysteriösen Umständen starb, über die im fernen Osten noch verschiedene sind, die ein Wir sind doch katholisch, nicht? Die einen behaupten, der Leichnam sei von Bienen fortgeschafft worden, die ihn noch heute in durchsichtigem Honig aus Venusblumen aufbewahren. Die anderen sagen, in dem bemalten Sarg habe sich nicht die Prinzessin, sondern der Körper eines frauengesichtigen Kranichs befunden. Wieder andere versichern, die Prinzessin werde in Gestalt einer Sau zurückkehren. Ja. Mehr will ich nicht verraten.
Denn wir sind katholisch.
Sturzbach von kaltem Schweiß rann mir von der Stirn
auf die Füße. Sah sich nicht selbst mit einer Schwimmmaske auf den Schultern, dort auf dem Stuhl.
McFrohlich hatte bläuliche Äuglein und eine dicke, wulstige, leicht aufwärts gebogene Nase. Das menschliche Ebenbild eines großen, weißen Schweins. Ein gewaltiger Schnauzbart hing auf sein fleischiges, ein wenig fliehendes Kinn herab. Ja, er ähnelte einem vornehmen, einem frommen
Schwein!
Noch während mir diese gefährlichen Gedanken durch den Kopf gingen, ergriff ein keltisch aussehender junger Mann meine Hand.
Kommen Sie, Madame, quälen Sie sich nicht. Wir alle haben eine fatale Ähnlichkeit mit der Tierwelt. Gewiss ist Ihnen bewusst, dass Ihr eigenes Aussehen an das eines Pferdes erinnert. Also quälen Sie sich nicht. Alles ist verworren und unklar auf unserem Planeten. Kennen Sie Mr. Dee? Dee ist heute Abend hier.
Ach.
Er ist Magier und ich bin sein Schüler. Ich bin Magier und er ist mein Schüler. Sehen Sie nur, da sitzt er gerade dort neben der dicken Blondine im violetten Atlaskleid. Sehen Sie ihn? Wie ein sphinxköpfiger Lachs in einem belebten Hauptbahnhof.
Sphinxköpfiger Lachs?
Möchten Sie ihn kennenlernen? Er ist eine sehr bedeutende Persönlichkeit.
sah und äußerst unfreundlich dreinblickte, mich an der Schulter fasste und in den Spielsaal drängte.
Wir brauchen eine vierte Spielerin zum Bridge.
Ich erklärte, ich könnte wegen einer Allergie am kleinen Finger der linken Hand nur mit Filzkarten spielen. Draußen spielte das Orchester einen Walzer, den ich derart abscheulich fand, dass ich nicht den Mut aufbrachte zu sagen, dass ich Hunger hätte. Ein hoher, kirchlicher Würdenträger, der rechts von mir saß, zog aus den Tiefen seiner üppigen purpurnen Gewandung ein Schweinekotelett hervor.
Ja, meine Tochter, ein Schweinekotelett für die hungrige Tochter.
At the age of 13, I lifted up my skirt in front of the eyes of the parish priest. I was not wearing panties.
Und 7 Ave Maria. Tochter, die Nächstenliebe ergießt ihre Barmherzigkeit auch über katzenarme und grüngesichtige Frauen.
Warum sind sie denn so grün?
Ein Schwein für die.
Ich war keineswegs begierig auf das Kotelett, das sich ja schon sehr lange am Bauch des Geistlichen verweilt hatte. Aber ich nahm es, in der Absicht, es draußen im Garten zu vergraben.
The Queen of Hearts, she made some tarts all on a summer's day. The Knave of Hearts, he stole the tarts and took them clean away. The King of Hearts called for the tarts and beat the Knave for score. The Knave of Hearts brought back tarts and vowed he'd steal no more. He'd steal no more.
Als ich es hinaustrug, umgab mich die Nacht, in der nur der Planet Venus ein schwaches Licht verbreitete. Ich vertrat mir ein wenig die Füße, als plötzlich der Zauberer, der Unscheinbare, vor mir stand.
Na, ein kleiner Spaziergang? Ach, es ist immer dasselbe mit diesen im Ausland lebenden Engländerinnen. Sie langweilen sich zu Tode.
Auch Engländerin. Auch ich bin Engländerin.
Es ist wohl kaum Ihre Schuld, dass Sie Engländerin sind? Der angeborene Schwachsinn der Bewohner der britischen Inseln ist Ihnen so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass Sie selber ihn gar nicht mehr bemerken. Die geistigen Krankheiten der Engländer sind Fleisch oder besser Schweinesülze geworden.
Ein wenig verärgert erwiderte ich, es regnet zwar viel in England, aber immerhin hat dieses Land die besten Dichter unseres Planeten hervorgebracht.
Ich bin ein spiritueller Lehrer, ein Eingeweihter, wenn Sie so wollen. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. I'm a crystal keeper. You know? Sie müssen wissen, meine Ärmste, der Weg ist hart und mit Katastrophen gepflastert. Ich rate Ihnen, bleiben Sie bei Ihren reizenden weiblichen Torheiten und vergessen Sie alles, was einer höheren Ordnung der Dinge angehört.
Women can't paint, according to my early time. Earlier time. What can I say? Bullshit. That's what I should have said. Während der Unscheinbare mit mir mir sprach, bemühte ich mich, das Schweinekotelett verschwinden zu lassen, dessen ekliges Fett mir zwischen den Fingern hindurchtropfte. Es gelang mir, es in meine Handtasche zu stecken. Ich war erleichtert, denn ich begriff, dass dieser Mann mich niemals für voll nehmen würde, wenn er erführe, dass ich mit Koteletts herumlief. Ich möchte gerne etwas über Ihre Magie erfahren und vielleicht sogar bei Ihnen studieren.
Wie bitte?
Vielleicht sogar bei Ihnen studieren. Bislang?
Nichts. Es gibt nichts. Versuchen Sie das zu begreifen. Es gibt nichts, absolut nichts. Diese Engländerinnen im Ausland langweilen sich, ja? Es ist immer dasselbe. Sie langweilen sich zu Tode. Versuchen Sie das zu begreifen.
No tables, no carpets, nur household cares. From worry of life. Be flat. O-W-X-Y-Z.
Im gleichen Augenblick hatte ich das Gefühl, in einer undurchdringlichen Farb- und ausweglosen Masse zu verdunsten.
Sorrow or any such thing.
Wohlgeruch einer Staude.
Mrs. Carrington. Leonora. Leonora Carrington.
Duft der Nacht.
Leonora. Leonora Carrington.
Parkwege.
Mrs. Carrington. Leonora.
Wendeltreppe. Jemand rief nach mir. Ich stieg die Treppe hinauf und dachte, dass ich im Grunde nicht mehr viel zu verlieren hatte. Ich war viel zu einfältig, um davon zu laufen, wie der Hase mit den dreieckigen Zähnen. Am oberen Ende der Treppe lag das Schlafgemach von Mr. McFrolic.
In diesem Augenblick bin ich ärmer als eine Bettlerin, obwohl die Bienen alles getan haben, um mich zu warnen. Nun habe ich den Honig eines ganzen Jahres und dazu noch Venus am Himmel verloren.
Mit einer Gebärde, aus der die Höflichkeit längst vergangener Zeiten sprach, reichte mir Mr. McFrolic eine ziemlich zarte Fiancschale, in der sein eigener Schnurrbart lag.
Das ist ja ein ganz ausgefallener.
Ich bin Ihnen sehr verbunden, Sir, aber ich habe keinen Hunger mehr, nachdem ich von dem leckeren Kotelett gekostet habe, das mir der Herr Bischof freundlicherweise...
Madame, dieser Schnurrbart ist durchaus nicht zum Essen gedacht. Er ist eine Erinnerung an diesen Sommerabend. Ich wagte mir vorzustellen, Sie würden ihn vielleicht in irgendeiner passenden Schatulle verwahren. Ich muss hinzufügen, dass dieser Schnurrbart keinerlei magische Kraft besitzt, sondern dass er sich aufgrund seiner beträchtlichen Größe von gewöhnlichen Dingen unterscheidet.
Ich nahm den Schnurrbart und schob ihn vorsichtig in meine Handtasche, wo er sogleich an dem ekligen Schweinekotelett festklebte. Dann stieß mich McFrolic auf den Divan und stützte sich schwer auf meinen Bauch.
Grüne Frau, Sie müssen wissen, dass es verschiedene Arten von Magie gibt. Die schwarze Magie, die weiße Magie und die schlimmste von allen, die graue Magie. Ich Ich muss Ihnen unbedingt mitteilen, dass sich heute Abend ein gefährlicher Graumagier unter uns befindet. Ein Mann namens D. Ach. Dieser unscheinbare Mensch, dieser Vampir, mit den Samtweichen worden ist für den Mord an zahlreichen Seelen. Menschlichen und anderen verantwortlich. Mehrfach ist D durch die Mauern hindurch in dieses Schloss gedrungen, um uns unsere Lebenssubstanz zu rauben.
Nur mit Mühe unterdrückte ich ein flüchtiges Lächeln, denn ich lebte seit langem an der Seite eines Vampirs aus Transsilvanien. Und meine Schwiegermutter, eine Werwölfin, hat mir alle kulinarischen Geheimnisse beigebracht, die vonnöten sind, um die gefräßigsten Vampire zu erquicken und satt zu machen.
Ich muss mir die unbedingt vom Hals schaffen. Leider verbietet die Kirche privaten Mord. Deshalb bin ich gezwungen, Sie zu bitten, mir behilflich zu sein. Sie sind Protestantin, nicht wahr?
Keineswegs. Keineswegs. Ich bin überhaupt keine Christin, Mr. McFolick. Außerdem habe ich keine Lust, D., den Unscheinbaren, umzubringen. Selbst wenn ich die kleinste Möglichkeit dazu hätte.
Dann gehen Sie. Ich empfange keine Ungläubigen. Gehen Sie, Madame.
Sie rannte, so schnell es die Treppe zuließ, während McFrolick in einer Terminologie schimpfte, für so einen gottesfürchtigen Mann sehr reichhaltig.
Wie könnte der aber...
Ein eindeutiges Ende hat diese Geschichte nicht. Sie hat kein Ende, weil das Ereignis authentisch ist und alle beteiligten Personen noch leben und ihrem Schicksal folgen. Alle bis auf den Geistlichen, der im Schwimmbad des Schlosses auf tragische Weise ertrank. Es heißt, er sei von Sirenen, die als Chorknaben verkleidet waren, ins Wasser gelockt worden.
Morgen des 1. Mai 1934 stattete ich der Hyäne einen Besuch ab. Ich muss heute Abend zu einem Ball.
Sie haben's gut. Ich würde sehr gerne hingehen. Ich kann zwar nicht tanzen, aber immerhin vermag ich, Konversationen zu machen.
Es wird eine Menge zu essen geben. Ich habe ganze Wagenladungen voller Speisen vor unserem Haus vorfahren sehen.
Und da beklagen Sie sich noch. Ich esse nur einmal am Tag. Und was für ein Fraß wirft man mir hin.
Gehen Sie doch für mich hin. Gehen Sie doch für mich hin.
Sind uns nicht ähnlich genug. Sonst will ich ihn gehen.
Hören Sie, bei der Beleuchtung abends sieht man nicht viel. Wenn Sie ein bisschen verkleidet sind, wird kein Mensch in der Menge Sie bemerken. Außerdem sind wir fast gleich groß. Sie sind meine einzige Freundin. Ich flehe Sie an. Ich flehe
sie an.
Psst, 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 Intermezzo. Psst. Zwischenakt, Musik. Zwischenakt, Musik. Psst, psst, psst. Intermezzo, oh, oh. Zwischenaktmusik, Interludium, Intermezzo, Zwischenspiel, so. Hm? Interludium.
Mr. and Mrs. Discobolos climbed to the top of a wall. And they sat to watch the sunset sky and to hear the Jupiter Pifkin cry and the Biscuit Buffalo call. They took up a roll and some chamomile tea, and both were as happy could be. Then Mrs. Discobolos said, "Oh, WXYZ, it just has come into my head. Suppose we should happen to fall, darling Mr. Discobolos. Suppose we should happen to fall down Flumpity. Just like pieces of stone on the thorns or into the moon. What would become of your new green coat? And might you not break a bone? What put it into your head to climb up this wall? Oh, my own darling, Mr. Discobolos." Mr. Discobolos answered, "At first it gave me pain, and I felt my ears turning perfectly pink. When your exclamation made me think we might never get down again. But now I believe it is wiser far to remain forever just where we are." And Mr. Discobolos said, "Oh, WXYZ, it just came into my head. We might never get down again, dearest Mrs. Discobolos." So Mr. and Mrs. Discobolos stood up and began to sing, "Far away from hurry and strife, here we will pass the rest of life. Ding-a-dong, ding-dong, ding. We want no knives, no forks, no chairs. No tables, no carpets, no household cares.
Who cares?
From worry of life we fled. There is no more trouble ahead."
Intermezzo.
Sobald die Monarchie sich in Mexiko fest etabliert hatte, Er ließ König Chatultepec von Smith II., Sohn von Azcapotzalco Guggenheim, ein Gesetz, dass alle Geräte der Sprachübermittlung nicht tierischer Art, also Radio, Telefone, Fernseher, Walkie-Talkie, Mikrofone und so weiter, strikt verbot. Daraufhin schritt unsere Zivilisation rasch in Richtung auf ein goldenes Zeitalter voran, in dem wohltuende Stille jede Straße in einen Garten und jedes Haus in ein Zentrum friedlichen, wenn auch nicht immer intelligenten Denkens verwandelte. Bei den vornehmsten Mitgliedern der Gesellschaft ist es jetzt gang und gäbe, Picknicks mitten in der Stadt zu veranstalten. Spiele wie Schach, Schlange und Leiter und Mensch, ärgere dich nicht sind zu friedlichen nationalen Freizeitbeschäftigungen geworden. Man sagt, früher hätten die Massen zum Vergnügen Stiere getötet. Es ist nicht genau bekannt, wie sie das angestellt haben, man darf aber annehmen, dass sie Feuerwaffen oder andere derartige Gerätschaften benutzten, wie sie in jenen finsteren, barbarischen Zeiten allgemein gebräuchlich waren. Seitdem vom schwarzen König des Nordens, New York I., unter dem Titel Gesetz zur Entelektrifizierung des amerikanischen Doppelkontinenten herausgegebenen Edikt ist unklar, wie jene gewaltigen elektrischen Kräfte einst genutzt wurden. Kräfte, von denen wir heute nur noch bei unseren Ritualen Gebrauch machen.
Mit einiger Beklommenheit suchte ich eine Stelle für das Picknick aus. Der Anlass dazu war, wegen der Vornehmheit meiner Gäste, für mich ein feierlicher. Denn ich hatte den bekannten adeligen Lord Popocatépetl, einen Mann der höchsten mexikanischen Gesellschaft, und seinen engsten Freund, den Vicomte Distrito Federal, eingeladen. Lange hatte ich mir den Kopf darüber zerbrochen, den adäquatesten Ort ausfindig zu machen, um mich der Gesellschaft dieser beiden Gentlemen erfreuen zu können. Und angesichts der Wucherpreise, selbst in ganz gewöhnlichen Restaurants, entschloss ich mich schließlich, sie auf einen schönen alten Friedhof unweit der Ruinen des Torre Latino Americana einzuladen. An einem diesigen Tag im Mai, als ich mich auf meinem bescheidenen, mit meinen ausgesuchten Köstlichkeiten beladenen, einspännigen Maultierschlitten zum Licht- und Energiefriedhof auf den Weg machte. Beladen nicht nur mit Konserven norwegischer Enchiladas aus Japan, sondern auch 6 Flaschen des seltenen alten indianischen Getränks, das man Olacacoc nennt. Und das direkt an der Quelle auf Flaschen gezogen wird. Der Friedhof war in dem frühmorgendlichen Licht in einen Schleier des Geheimnisvollen gehüllt. Seine dicht an dicht stehenden Grabsteine schimmerten weiß auf der Seite, wo der Regen sie blank gewaschen hatte, während sie auf der anderen Seite schwarz waren.
Mitten in diesem Spinnennetz aus schmalen Gehwegen stand ein Wirtshaus zur dicken Schwalbe, wohin diejenigen, die dieser Stadt der Toten einen Besuch abstatteten, sich gern begaben, um Trost und Labsal eines starken Getränks zu genießen. Der Ort war in den alten Zeiten, am Ende der christlichen Ära, anscheinend einmal so etwas wie eine Kirche gewesen. Ein Ort also, wo düstere Rituale abgehalten wurden und die Gläubigen zusammenkamen, um den Vorträgen eines Priesters zu lauschen, während sie über ihren Gott, jetzt tot, nachsannen. Einen bedauernswerten Menschen, den man auf entsetzliche Weise an ein Holzgestell genagelt hatte und der dort in offensichtlicher Todesqual vor sich hinsiechte. Ein interessantes Beispiel für die Mentalität unserer Vorfahren, dass sie solch ein grausiges Bild verehrten.
Auf der Suche nach einem Platz für unser Picknick ging ich langsam zu einer verhältnismäßig offenen Stelle, wo zwei Männer ein Loch aushoben.
Wir exhumieren die sterblichen Überreste der berühmten Lady Hochmut Winkeleck. Sie starb erst kürzlich im Verlauf ihrer wissenschaftlichen Untersuchung der Sitten und Gebräuche des unterirdischen Home Office oder auch Innenministeriums.
Ihre weithin bekannte Abhandlung Gebete des 20. Jahrhunderts handelt von den verblüffenden Entdeckungen, die Archäologen machten, als sie das berühmte Home Office-Gebäude ans Tageslicht brachten.
Dieser Friedhof hier ist ausschließlich Ladies vorbehalten. Würden Sie sich in das Loch legen, damit wir es besser ausmessen können?
Die feuchte Erde war gar nicht so ungemütlich, wie man hätte annehmen können. Ich verspürte eine gewisse wohlige Trägheit und Schläfrigkeit, als ich es mir in Lady Hochmut Winkelecks Grab bequem machte. Die Männer liefen hin und her.
Geht es? Ja, so?
Und nahmen sorgfältig Maß.
Geht es?
Geht es?
Ja, so.
Ja, so?
Als sie ihre Arbeit getan hatten, halfen sie mir wieder heraus. Und während ich mich von ihnen verabschiedete.
Auf Wiedersehen, Mrs. Carrick. Auf Wiedersehen.
Lord Popocatépetl.
Lord Popocatépetl. Und wie kommt Distrito Federal?
Wie kommt Distrito Federal?
Sie hob ihren Picknickkorb auf und ging ihren vornehmen Freunden entgegen. Sie fanden bald ein ruhiges Plätzchen.
Schon seit Jahresbeginn an ist die untere Hälfte meiner Wirbelsäule wegen der Feuchtigkeit von Krämpfen befallen. Ich habe Dr. Mechomago konsultiert, der mir versicherte, Schmerz und Leid seien rein psychische Phänomene. Und den Riet mit Affenhaut gefütterte und in Pulke getränkte Unterhosen zu tragen. Und bis jetzt verspüre ich noch keine Besserung.
So ein Quacksalber. Rheuma wird durch Störungen in der Tag- und Nachtgleiche verursacht. Die grauen Flüssigkeiten fließen über vor Sephylokokken.
Während wir so plauderten, kam der Mann im weißen Anzug auf uns zu.
Signora Carrington, ich habe hier ein etwa 10x30 Inches großes Paket für Sie. Das ist der Hauptgewinn der Nationallotterie. Sie haben ihn mit der Losnummer 1-2-7-4-734-9-6-7-2-1-2-12-0-0-0-1-384-XXXCCC gewonnen. Ich gratuliere Ihnen, Signora Carrington.
Ich machte das Paket behutsam auf. Wir fanden bald heraus, dass es eine Gummischatulle enthielt, in die ein sehr kleines Kind hineinpasste.
Was für einen praktischen Nutzen dieser Preis haben soll, ist mir schleierhaft.
Er wäre sehr gut als Tisch für unser Picknickessen zu gebrauchen.
In der Tat keine schlechte Idee, unser Picknick von dem feuchten Friedhofboden fernzuhalten.
Während wir aßen, bemerkten wir jedoch immer stärker einen
unangenehmen Geruch,
der von der kleinen Schatulle ausging.
Entschuldigen Sie uns, Sie
gehen besser.
Sodass ich mit den Überresten des Picknicks und besser. Mit der Gummischatulle allein zurückblieb.
El Diber del Ojo Derecho. Es sumergirte en el telescopio, mientras que el ojo izquierdo interroja el microscopio.
Da saß ich nun, am Rande unserer traurigen, wilden Stadt. Mich überkam ein Gefühl tiefer Melancholie.
gegen das sie freilich ankämpfte, indem sie sich die Nase mit einer großen Portion Jasmin-Essenz vollstopfte.
Angst hielt mich davon ab, mein Gewinnpaket zu öffnen. Ich starrte es nur ausgiebig an. Ich fühlte mich unwohl in meiner Haut und empfand eine große Beklommenheit, die von den uralten Gräbern des Friedhofs selbst auszugehen schien. Es war, als ob meine Angst nicht eigentlich die meinige war, sondern irgendwie aus jenem fernen, so furchtbar verrufenen 20. Jahrhundert stammte.
Nun machen Sie schon auf. Was zögern Sie?
Willenlos hoben meine Hände den mit einem Maiglöckchenmuster verzierten Gummideckel hoch. Nur um auf ein weiteres Kästchen zu stoßen, das aus jenem uralten Material bestand, das man einst Plastik nannte. Mit eigenartiger Geschicklichkeit vollbrachten es meine Hände, das rosafarbene Kästchen zu öffnen. Was ich darin sah, ließ mich mit einer Mischung aus Staunen und Angst erstarren. Es war ein menschlicher Leichnam. Mehr oder weniger so groß wie eine Zahnbürste. Der Homunculus besaß einen riesigen Schnurrbart. Er war unglaublich gut erhalten. Wahrscheinlich dank einem Verfahren, von dem einst die Bewohner des Amazonas-Dschungels Kenntnis besaßen. Mir war klar, dass dieser kleine Körper zu Lebzeiten größer gewesen war, aber doch nicht so groß wie ein heutiger Durchschnittsmensch.
Josef Stalin, AD 1948. Entgegengenommen anlässlich des Geburtstages von Königin Elisabeth II. Von England, die das Präsent als Weihnachtsgeschenk an Dwight D. Eisenhower sandte, der es zum Gedenken an Sankt Licht und Energie, die 1958 vom Vatikan heilig gesprochen wurden, an das Militärmuseum von Mexiko weitergab. Quia nobis solis artem per nos solo investigatam tradimus et non aliis.
Mit wachsender Erregung studierte ich die Buchstaben der Aufschrift, die dem Namen jenes Eisenhower vorangingen. Zweifellos waren die Großbuchstaben USA von Hochmut Winkeleck in ihrer Abhandlung zutreffend als universale Selbstauflösung übersetzt worden. Genauso wie UDSSR, derselben Kapazität zufolge
für unaufhaltsam dramatische Solo-Sarkophag-Regression stand. Quia nobis solis artem per nos solo investigatam tradimus et non aliis. Da wir die allein von uns erforschte Kunst allein uns überliefern und nicht anderen. Heutzutage weiß jeder Eingeweihte um die dunklen Zeitalter, als die Erde noch öd und leer war und nicht auf die Götter bauen konnte. Göttliche Geistwesen erschienen auf Erden erst, nachdem die unaussprechliche Katastrophe den ganzen Planeten in Angst und Schrecken gestürzt hatte. Dies Relikt hier, aus jenen unglückseligen Zeiten, besitzt nur noch einen medizinischen Wert. Zu Pulver zerrieben und mit einigen Tropfen Ringelblumenöl und etlichen Samen des Flammenbaums versetzt, ergibt es eine wertvolle Heilsalbe zur Behandlung von Depression Nummer 20. Nützlich ist es auch bei bestimmten Übungen zur leichten Levitation. Wir wissen doch alle, dass zur westlichen Medizin der Zweig der gutartigen Gifte gehört, die zur Heilung bestimmter pathologischer Zustände geeignet sind.
Daraufhin rupfte der Mann in Weiß dem Knirps eines seiner langen Schnurrbarthaare aus und legte es mir sacht in den Mund. Ich verspürte einen Sardinengeschmack, der mich schaudern ließ. Die Apotheker des 20. Jahrhunderts haben schon merkwürdige Dinge praktiziert. Plötzlich fühlte ich mich wie von göttlichem Licht durchflutet. So.
Bei der Behandlung, Husten, Syphilis, Grippe, Grippe.
Als ich wieder zu mir kam, war der Mann in Weiß verschwunden und ich war wieder allein mit dem Homunculus des Zaren in der Gummischatulle. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass das winzige Männchen mir ermöglicht hat, das zu gründen, was heute das führende pharmazeutische Unternehmen in der ganzen Stadt ist. Natürlich gibt es in Hülle und Fülle Nachahmungen und Fälschungen, doch das echte Apostalin ist einer der Hauptexportartikel des Landes.
Apostalin ist nützlich bei der Behandlung von Keuchhusten, Syphilis, Grippe, Kinderkriegen und anderen konvulsivischen Beschwerden.
Obwohl ich nicht direkt reich bin, genieße ich doch Sorglosigkeit und Ruhe. Habe alles, was ich brauche und was zu einem angenehmen und distinguierten Leben notwendig ist. Schreie ausstoßend, flatterte eine Fledermaus durch das Fenster herein. Ich habe entsetzliche Angst vor Fledermäusen. Zähneklappernd versteckte ich mich hinter einem Stuhl. Kaum hatte ich mich niedergekauert, da wurden die Flügelschläge von einem heftigen Lärm an meiner Tür übertönt. Und schon stürzte meine Mutter herein, bleich vor Wut. Wir hatten uns gerade an den Tisch gesetzt, als das Ding, das auf deinem Platz saß, aufsprang und rief:
Ich rieche etwas streng, nicht wahr?
Nun ja, ich esse auch keinen Kuchen.
Mais bon, et aussi, je ne mange pas des gâteaux. Darauf riss es sich das Gesicht herunter und fraß es auf. Ein mächtiger Satz und schon war es durch das Fenster verschwunden. So, you remember me as a pink lady.
linen dress with no sleeves, and my face is confused with dozens of other faces. I have no name either. Alle Vögel fliegen hoch. Mit flügelartigen Bewegungen streckten alle ihre Hände in die Luft. Alle Schafe fliegen hoch. Zuckend lagen die Hände auf dem Tisch. Alle Engel fliegen hoch. Bis jetzt hatte noch niemand eine falsche Bewegung gemacht. An dieser Stelle brach Agathes Tagebuch mitten im Satz ab.
Alle Vögel fliegen hoch, alle Schafe fliegen hoch, alle Engel fliegen hoch. Von Leonora Carrington und Ulrike Hage. Mit Antje Greil, Bernhard Schütz, Ken Yamamoto. Ton und Technik Philipp Reitberger. Musik und Realisation Ulrike Hage. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Katharina Agathos.